Ich freue mich, dass ein paar Leute zu der Veranstaltung gefunden haben. Und zwar wird es um dieses Buch gehen, beziehungsweise um einen oder mehrere Artikel, die du vorstellen willst. Silvia Gruß hat in Berlin Wirtschaftspädagogik studiert, ein Jahr steht hier in Havanna studiert und hast dich näher mit dem kubanischen Gesundheits- und Sozialsystem beschäftigt und von daher an dem Buch mitgearbeitet und auch zumindest einen Artikel unter deinem Namen da auch veröffentlicht. Und ich freue mich, dass du uns das Buch vorstellst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich begrüße euch recht herzlich zur Vorstellung Einblick in das kubanische Gesundheits- und Sozialsystem. Vielleicht weiß ich nicht, ob die Leute, die etwas weiter weg sitzen, nicht hier einfach noch mit nach vorne kommen wollen. Ja, es wurde ja gerade schon gesagt, genau, ich bin nicht Jens Becker, wie man unschwer sehen kann, also nicht der Herausgeber des Buches. Ich habe mit meiner Freundin Jenny Morin einen Artikel in diesem Buch verfasst und bin dementsprechend auch keine ausgewiesene Expertin, was das Gesundheitssystem betrifft. Ich kann aber auch aus meinem beruflichen Hintergrund sicherlich immer an vielen Stellen was ergänzend dazu sagen. Und würde deswegen einfach einmal so ein bisschen durch die unterschiedlichen Bereiche durchgehen, jeweils immer so einen Artikel exemplarisch rausgreifen, über den wir dann auch gerne gemeinsam diskutieren können. Und zum Schluss würde ich dann eher so auf den Bereich Wirtschaftspolitik umschwenken und dann unseren Artikel vorstellen. Und dann kann ich da auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich war jetzt auch gerade wieder vor Ort von Mitte Februar bis Mitte April. Ich habe also die Zeit vor und nach dem Parteitag live miterlebt. Genau, und dazu könnt ihr mir dann auch gerne noch Fragen stellen und ich stehe im Anschluss auch gerne noch zur Verfügung. Genau, vielleicht zu meiner Person noch ergänzend. Genau, ich habe dort ein Jahr studiert, habe dann auch weitere Forschungsaufenthalte in Havanna absolviert, habe eben auch meine Abschlussarbeit über den Privatsektor in Kuba geschrieben und arbeite derzeit als Koordinatorin für verschiedene Kooperationsprojekte, die die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin mit der Uni in Havanna hat. Und dementsprechend bin ich eben auch regelmäßig vor Ort. Ja, vielleicht so ein bisschen zu dem Buch im Allgemeinen, um das so ein bisschen einordnen zu können. Während meines Studienaufenthaltes 2012-2013 fand unabhängig davon eine Exkursion der Hans-Böckler-Stiftung statt. Also mein Aufenthalt hat auch die Hans-Böckler-Stiftung finanziert. Und das war eine Reise eben explizit zum Gesundheitssystem. Und ich habe dann vor Ort natürlich die Gruppe getroffen und habe die an einigen Stellen auch so ein bisschen begleitet. Und so kam es dann dazu, dass ich und Jenny, eine Promovendin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, eben gemeinsam auch was zu dem Buch beigetragen haben, um das ganze Gesundheitssystem auch so ein bisschen in die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Geschehnisse einzubetten. Ja, das Buch ist insgesamt in vier Bereiche eingeteilt. In dem ersten Teil geht es eben eher so ein bisschen um den Rahmen und um so allgemeine politische und sozioökonomische Dimensionen. Wie gesagt, da würde ich dann lieber ganz zum Schluss drauf eingehen, weil ich da einfach auch eher eine Expertin bin. Dann haben wir noch einen Bereich, da geht es um das Gesundheitssystem in seiner Breite. Und da haben wir jetzt ganz unterschiedliche Beiträge. Etwas näher möchte ich eingehen auf den Artikel von Christian Zwick, der eben die Anfänge der Medizin auf Kuba beschreibt. Und zu Christian Zwick vielleicht noch so kurz, um ihn einzuordnen. Er ist momentan Professor für Geschichte in der Universität in Trinidad und Tobago, arbeitet aber auch immer wieder an der Universität Köln mit dem Michael Zeuske zusammen. Ich weiß nicht, wer sich von euch ein bisschen mit Kuba beschäftigt. Der kennt den Michael Zeuske und genau, Christian Zwick hat auch diverse Exkursionen vor Ort organisiert, war selber Dozent der Universität von Havanna, hat also eben auch sehr tiefe Einblicke und ja, räumt eben das Thema Gesundheit so von ganz Anfang an auf, also auch noch vor Zeiten sozusagen der Spanier in Kuba, und das hilft eben so ein bisschen, um auch dann im Folgenden so Entwicklungen zu verstehen, wie sich das Gesundheitssystem eben vor und nach der Revolution dann entwickelt hat. Und vielleicht würde ich daraus direkt nochmal einen Absatz vorlesen. Und Christian Zwick schreibt nämlich hier, vor den Eroberungszügen der Europäer auf Kuba existierte auf der Antilleninsel geordnete medizinische Versorgung. Über die Existenz eines übergeordneten Gesundheitssystems im wesentlichen Sinne kann nur spekuliert werden, da bislang keine Evidenz darüber gefunden werden konnte. Bis zur Konsolidierung Kubas als spanische Kolonie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts übernahmen vielerorts indigene HeilerInnen die Funktion von Ärzten, vor allem in den ländlichen Regionen der Insel. Ab dem 17. Jahrhundert kamen vermehrt auch noch afrikanische HeilerInnen, die vor allem als Sklavinnen nach Kuba kamen, hinzu, sodass es gerade in der Volksmedizin ab dem 18. Jahrhundert zu einer Hybridisierung der medizinischen Praktiken kam. Der Einfluss der Schulmedizin auf die Volksmedizin wird erst ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts deutlich sichtbar. Erste Schulmediziner waren Schiffsärzte und Schiffschirurgen, die bereits an Bord der Expeditionsschiffe von Christoph Kolumbus und nachfolgender Konquistadoren befanden. Auch auf sogenannten Piratenschiffen zählten Ärzte und Chirurgen zur Besatzung. Der Einfluss indigener und afrikanischer Heilpraktiken spielt auf Kuba bis heute eine wichtige Rolle und wurde auch schon sehr früh in der kubanischen Schulmedizin reflektiert. Antonio de Gordon de Acosta, Acostas 1894 publiziertes Buch Medicina Indígena de Cuba von Ángel Rodríguez Álvarez neu herausgegeben, beeinflusste stark die kubanische Medizinschule, die sich im 19. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Massensklaverei, auf Kuba entwickelt hatte. Gerade in dem im 19. Jahrhundert entstandenen afrokubanischen Religionen wie der Santeria oder dem Palo Monte übernehmen die Priester Babalaos in Anlehnung an die arawakischen Behikes die Funktion von Heilerin. Arawakische Behikes, vielleicht kurz zur Einordnung, das sind quasi die Urvölker. Es gibt so zwei Gruppen in Kuba, die als ursprüngliche indigene Völker immer genannt werden. Das sind eben zum einen die Arawaken und zum anderen die Kasiken. Das ist ein Name eines momentan in Kuba verkauften Bier. So hat sich der Name, wird also der Name auch immer noch genutzt, so als kleine Randinformation. Was ich eigentlich noch fragen wollte, bevor ich weitermache, wer von den Anwesenden war denn schon mal in Kuba? Um so ein bisschen. Okay. Und wer war mehr als einmal in Kuba? Niemand, okay. Wann warst du zuletzt?
Also letztes Jahr, 4 Monate, ich habe auch studiert.
Ah ja, Medizin, okay, gut, dann haben wir also einen ausgewiesenen Experten hier. Gut. Ein weiterer Artikel, der jetzt auch in diesen ersten Teil reinfällt, also in der Gesundheitssystem in seiner Breite, ist ein Artikel, den ich persönlich ganz spannend finde, von Stefanie Jahn. Da geht es um Homöopathie, Akupunktur und traditionelle und naturheilkundliche Medizinverfahren als integrativer Bestandteil des kubanischen Gesundheitssystems. Stefanie Jahn ist selber Homöopathin und hat auch während ihres Studiums mehrere Arbeitsaufenthalte auf Kuba verbracht, hat sich also sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigt und hat im Rahmen der Böckler Stiftung auch ihre Promotion abgeschlossen. Genau, und setzt sich eben mit der Frage auseinander. Und natürlich beschreibt sie erstmal zum einen, wie sozusagen sich die homöopathische Medizin überhaupt jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat. Und da würde ich vielleicht auch gleich nochmal kurz was vorlesen, um so ein bisschen die Entwicklung vor und nach der Revolution zu verstehen. Und sie sagt, dass die traditionelle kubanische Medizin auf eine lange Historie zurückblickt. Die Kenntnis von Heilkräften einheimischer Pflanzen und Blüten vermischte sich im Lauf der Jahrhunderte mit dem medizinischen Wissen sogenannter Sklavinnen, die ihre Bräuche aus ihrer jeweiligen Heimat auf der karibischen Insel importierten. Das Potpourri der daraus entstandenen und sich entwickelnden Heilmethoden wurde, wenn nicht anders möglich, auch inoffiziell angewandt. Die Geschichte der Homöopathie in Kuba ist dagegen vergleichsweise jung, auch im internationalen Vergleich. Allerdings praktizierten bereits im 19. Jahrhundert einige wenige homöopathische Ärztinnen auf der Insel. Und relevante Aktivitäten gab es dann vor allem ab den 1940er Jahren. Nach der Revolution war der Aufbau eines funktionstüchtigen öffentlichen Gesundheitssystems eines der wichtigsten Anliegen der kubanischen Regierung. Ein kostenloser Zugang zur medizinischen Versorgung für die gesamte Bevölkerung war erklärtes Ziel und eine der Errungenschaften des kubanischen Staates. hohe Priorität hatten und haben bis heute Aufklärungs- und Impfprogramme, die von der kubanischen Bevölkerung allgemein und akzeptiert und angenommen werden. Im Zuge der Periodo Especial, der reduzierten Unterstützung durch Verbündete ab dem Jahr 1990 und einer daraus resultierenden Wirtschaftskrise, bestritt die kubanische Regierung neue Wege auf verschiedenen Ebenen. So beschloss das kubanische Gesundheitsministerium, Naturheilkunde, traditionelle Medizin, Homöopathie und chinesische Medizin in sein medizinisches Vorsorgeprogramm aufzunehmen, zu fördern und Effizienz und Effektivität der Anwendungen auszuwerten. Im Jahr 1992 entstand eine Vizedirektion der alternativen Medizin im Gesundheitsministerium. Bereits seit Mitte der 1980er Jahre wurden einige Verfahren in Militärkrankenhäusern angewandt und evaluiert. Dem vorausgegangen waren die zunehmenden Schwierigkeiten, Medizinprodukte und Medikamente zu beschaffen, sowie daraus resultierend die Notwendigkeit, Alternativen zu rekrutieren. Dieses Vorgehen unterschied sich von dem anderer sozialistischer Staaten wie der Sowjetunion und der DDR, in denen von der konventionellen Medizin abweichende Richtungen bestenfalls geduldet wurden. Ab Beginn der 1990er Jahre erfolgte die sukzessive Eingliederung dieser vergleichsweise kostengünstigen Disziplinen in Praxen, Polikliniken, Krankenhäusern, Apotheken und eben auch Ausbildungsstätten und Universitäten. Und heute praktizieren rund insgesamt rund 550 Leute aktiv Homöopathie neben ihrem normalen Berufsfeld. Und da würde mich ja tatsächlich mal von dir interessieren, wenn du in Kuba Medizin studiert hast, ob das in deinem Lehrplan auch vorgekommen ist.
Nee, das liegt daran, ich war dort im Rahmen meines praktischen Jahres, also im letzten Jahr, und habe dort Chirurgie gemacht,
okay.
Was natürlich ziemlich weit weg ist davon. Also ich habe einfach im Krankenhaus quasi 4 Monate gearbeitet.
Das ist aber auch sehr interessant, weil Stefan Jan erklärt nämlich auch, dass beispielsweise auch so Methoden wie Akupunktur etc. auch immer wieder als Anästhesiehilfen im Krankenhaus zum Einsatz kommen. Also es ist insgesamt, es sind halt immer sehr integrative Verfahren. Also es ist sowohl die normale Schulmedizin, die eben mit alternativer Medizin verbunden wird. Also es ist immer ein Gesamtpaket, aber es hat eben einen besonders hohen Stellenwert. Auch aufgrund natürlich der mangelnden Ressourcen,
ja. Die
immer wieder
ein
Problem sind.
Ich nehme einfach an, dass es jetzt in dem, wo ich war, einfach das vielleicht nicht so gab. Oder es kann auch immer sein, dass ich das Ganze mitgekriegt habe. Das ist natürlich sowieso. Genau, und das war auch schon das war eigentlich fast eines der größten Krankenhäuser. Also sozusagen, ich weiß nicht mehr genau, wie das gegliedert ist, aber sozusagen eins der, was man hier Maximalversorgung nennen würde. Ich kann mir vorstellen, dass sowas vielleicht auch eher in den Polikliniken, die so ein bisschen dezentraler verteilt sind.
Ja, also meiner persönlichen Erfahrung nach kommt es vor allem auch immer außerhalb der Städte zum Einsatz.
Ja.
Also das kubanische Gesundheitssystem ist im internationalen Vergleich tatsächlich nach wie vor sehr gut. Und also gerade was den Ausbildungsstand betrifft, stehen die auch europäischen Medizinern in nichts nach. Aber es ist schon so, dass man vor Ort einfach durch den Mangel immer wieder Probleme hat. Also es gibt einfach bestimmte Medikamente nicht. Auch die Blockade mit den USA verhindert natürlich, dass bestimmte Medikamente überhaupt importiert werden können. Dann gibt es auch natürlich immer das Problem mit Patenten und Lizenzen, die dann wiederum nicht nach Kuba reinkommen können. Und deswegen sind sie automatisch darauf angewiesen, andere verschiedene Methoden auch mit, sozusagen zu integrieren in die Therapien. Ich hatte dann noch hier einen ganz interessanten Satz. Wer sich ein bisschen mit Kuba auskennt, dem sagt ja auch José Martí was. José Martí ist sogar neben Fidel noch eine wichtigere Person als solche in der in der kubanischen Kultur und hat eine ganz wichtige Rolle in dem spanischen Unabhängigkeitskrieg gespielt und seine Literatur ist auch heute immer noch einen sehr, sehr großen Stellenwert in der kubanischen Gesellschaft und er schrieb eben 1893, die wahre Medizin ist nicht diejenige, die heilt, sondern die vorbeugt. Und das ist etwas, was man auch an diesem Buch sieht, das ist etwas, was sich tatsächlich durch die Medizingeschichte trägt. Also vielleicht nicht nur, weil José Martí das 1893 gesagt hat, sondern auch, weil gewisse ökonomische Zwänge auf Kuba immer wieder einprallen. Aber es passt eben ganz gut, um eigentlich das zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht würde ich jetzt weglassen. Ja, so viel erstmal zu dem Teil, der eben so allgemein auf verschiedene Bereiche des Gesundheitssystems eingeht. Würde ich mal übergehen zum Teil 3. Hier geht es um die sozialen Dimensionen der Gesundheitspolitik. Einmal wird sich mit dem Problem des Alkoholismus in Kuba auseinandergesetzt. Tatsächlich auch ein ganz spannender Artikel, der vor allem herausarbeitet, dass an sich gar nicht so sehr der Konsum das Problem ist, sondern vielmehr der Umgang damit. Also es ist die Masse ist nicht, es ist nicht unbedingt viel mehr geworden, aber auch Jugendliche fangen viel früher an zu trinken. Das Trinken auf der Straße ist heute viel normaler als früher. Und das führt auch dazu, dass insgesamt Aufklärung in Bezug auf Alkoholismus momentan eigentlich recht schlecht funktioniert, beziehungsweise auch ein leicht tabuisiertes Thema ist. Und vor allem auch in den Zeiten der 90er Jahre, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, in der Periodo Especial, wie sie immer genannt wird, ist der Alkoholkonsum eben auch sehr stark angestiegen. Und so, das ist auf jeden Fall was heute noch nicht so ganz unter Kontrolle ist und wo Kuba auch selber noch Nachholbedarf sieht. Andere soziale Dimension, mit der sich das Buch beschäftigt, ist HIV. Und das ist ein Artikel von Josephine Becker, ebenfalls Stipendiatin der Böckler Stiftung. Und das Interessante eigentlich an HIV in Kuba ist, dass es sich sozusagen von seinem Erscheinungsbild komplett anders darstellt als in allen anderen karibischen Staaten und auch in Afrika. Also dort ist es heutzutage in der Regel ein Problem von Frauen, ist auch immer wieder Folge eben sozusagen sozialer Ungleichheit und Frauen, die ja sozusagen auch zur Prostitution gezwungen sind etc. Und das ist in Kuba tatsächlich nicht so und die starke Präventionspolitik, die eben auch betrieben wird seit den 90er Jahren, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, scheinen auf jeden Fall Wirkung zu tragen. Genau, und vielleicht kann ich dazu auch kurz nochmal einen Abschnitt vorlesen, wo es eben um das Contact Tracing und die Massentestung geht. Und da schreibt Josephine Becker: Ab 1986, mit Beginn der Epidemie in Kuba, berichten positiv Getestete in einer ausführlichen Sexualanamnese von ihren IntimpartnerInnen der letzten 2 Jahre. Diese und mittlerweile auch länger zurückliegende Sexualkontakte werden ausfindig gemacht und alle 3 Monate, insgesamt bis zu 1 Jahr nach dem letzten Geschlechtsverkehr mit einer infizierten Person auf HIV getestet. Bleiben Sie in Kontakt mit der positiven Person, so wird sie weiter überwacht. Die Nennung der Sexualpartnerinnen sowie die Testung geschieht laut offizieller Stellungnahmen freiwillig. Niemand sei zur Teilnahme verpflichtet und Zwang werde nicht angewendet. Von internationalen Sachverständigen wird dies allerdings häufig angezweifelt. Die Autorin selber glaubt, dass es sich hierbei um eine halbfreiwillige Variante handelt. Also es gab ja auch im Rahmen der Exkursion eben die Möglichkeit, sich viele Bereiche auch tatsächlich von innen anzugucken. Das heißt, die Autorinnen hatten eben auch die Möglichkeit, sich mit ihrem speziellen Thema sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und die meisten KubanerInnen werden aufgrund ihrer Erziehung und Sozialisierung keinem Test widersprechen. Bei Unsicherheit hilft der Druck der Familie, der Nachbarschaft oder des CDR. Insgesamt ist die Detektionsrate von HIV-Infektierten in Kuba, Infektionen in Kuba hoch. Epidemiologischen Berechnungen zufolge werden zwischen 75% und 87% aller Infizierten pro Jahr vom System erfasst und es dauert in der Regel nicht länger als 3 Jahre, bis eine solche Infektion entdeckt wird. Das ist auf jeden Fall, um es ein bisschen einzuordnen, auf jeden Fall mit deutschem Standard vergleichbar und liegt eben weit über dem, was man sonst aus Lateinamerika kennt.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Kubaner auch gerade in der Forschung da sehr vorne liegen, nicht bei Gegenmitteln.
Genau. Also es ist sozusagen auch im letzten Teil des Buches geht es nochmal darum, wie mit Biotechnologie und Medizintechnik in Bereichen Wissenschaft und Forschung umgegangen wird. Und HIV ist auf jeden Fall ein Thema. Genau. Also es gibt ja verschiedene Infektionskrankheiten, die in Kuba quasi komplett eliminiert werden konnten, auch aufgrund solcher präventiven Maßnahmen und eben auch der sehr effizienten Forschung vor Ort selber. So, seitdem die ersten kommerziellen HIV-Tests im Jahre 85 verfügbar wurden, führte Kuba eine steigende Anzahl von Tests durch. Man begann bei allen Personen, die seit 1981 aus dem Ausland zurückgekehrt waren, über BlutspenderInnen und in der Tourismusbranche Beschäftigte ab 1986 wurden bis zu allen Schwangeren, TrägerInnen sexuell übertragener Erkrankungen, Gefängnisinsassen und stationären PatientInnen die Infektion für einen HIV-Test immer stärker ausgeweitet. Teilweise screent man sogar ganze Stadtviertel. Bis 1993 alleine wurden rund 15 Millionen Tests durchgeführt. Also die Gesamtbevölkerung Kubas sind ungefähr 11 Millionen. Zu der Zeit waren es auf jeden Fall ein bisschen mehr Anfang der 90er Jahre. Aber also es fand quasi ein komplettes Screening der kubanischen Gesellschaft statt. Ich meine, das ist auf jeden Fall sehr beachtlich, auch vor dem Hintergrund, dass ja eben 1993 die finanziellen Mittel auf jeden Fall sehr, sehr knapp waren. Man muss natürlich aber auch immer wieder berücksichtigen, Kuba hat hier den Vorteil des Inselstaates. Ja? Also in anderen Ländern wäre das so ja in dem Maße überhaupt gar nicht durchführbar. Aber es ist also ich finde es sehr beeindruckend, dass sie tatsächlich da sehr präventiv vorgehen, die Aufklärung. Man sieht das in der Uni immer wieder, wenn man die Treppe hochläuft, ständig sind irgendwie Plakate, so, ne, schütze dich. Es wird auch im Unterricht drüber gesprochen. Allerdings gibt es auch immer wieder Stimmen, die laut werden, die sagen, dass die Dunkelziffer wesentlich höher liegt, als das eben offiziell bekannt gegeben wird. Vor allem auf der Isla de la Juventud, das ist sowas wie die das 14. Bundesland Kubas, ist nochmal eine kleine Insel, die im Süden vorgelagert ist und ja, also wie gesagt, dort soll die Ziffer besonders hoch sein, weil vielleicht auch der Kontakt zum Festland dann eben etwas schwieriger ist. Bei dem Thema AIDS geht es dann auch nochmal so ein bisschen um die gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren, die eben eine Rolle spielen und vor allem geht es dann auch nochmal um den sogenannten Machismo und wo eben auch in den letzten Jahren verschiedene Studien durchgeführt wurden, wie es um die Nutzung von Kondomen steht und die Zahl ist tatsächlich etwas erschreckend, also es sind so vielleicht 20-30% der Kubaner, die freiwillig Kondome benutzen. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich noch mal beachtlicher, dass die momentanen Zahlen eigentlich so sind, wie sie sind. Also kann man eben sagen, dass sozusagen es ist eine gewisse Art von Komplettüberwachung, die man manchmal im kubanischen Gesundheitssystem auch wahrnimmt. Insofern, als dass auch immer wieder Brigaden losgeschickt werden, gerade wenn Cholera irgendwie wieder ein bisschen akuter wird und du kannst dich nämlich entziehen. Die stehen bei dir vor der Haustür und du musst bestimmte Sachen ausfüllen, du musst bestimmte Tests machen. Und da gibt es auch einen Artikel in diesem Buch, der sich eben etwas kritisch mit der Frage der Patientinnenautonomie beschäftigt, die tatsächlich durchaus eingeschränkt ist. Aber in Behandlung solcher epidemiologischen Krankheiten zeigt es eben seine Wirkung. Ja, so viel zu den sozialen Dimensionen. Wir haben dann noch ein Kapitel, wo es eben um die Forschung und die Exporte von Gesundheitsleistungen bzw. von medizinischem Know-how gibt. Da haben wir natürlich einmal das klassische Thema Exportschlager Ärzte, das hier behandelt wird. Und es ist vor allem deswegen ein interessantes Thema, weil es eben also einen sehr großen Teil der Wirtschaftsleistung Kubas ausmacht. Also wenn man sich so die medizinischen Dienstleistungen insgesamt anguckt, sind das durchaus ein Drittel der gesamten Exporte. Und es werden damit Umsätze, ich hatte mir die Zahl nochmal rausgesucht, rund 6 Milliarden Euro Gewinn im Jahr gemacht. Es ist immer wieder ein kritisch diskutiertes Thema, vor allem, weil die Ärzte, die im Ausland tätig sind, ja nicht das Gehalt bekommen, was der ausländische Partner, sozusagen Kuba, dafür zahlt, dass dieses Personal bei sich im eigenen Land tätig wird. Und es gab da auch, nachdem jetzt eine ganze Brigade von ungefähr 10.000 Pflegekräften nach Brasilien geschickt wurde, weil dort in den ländlichen Gegenden einfach keine Ärzte freiwillig praktizieren, gab es da eben eine sehr hitzige Debatte auch mit den dortigen Gewerkschaften und den Arbeitsverbänden der Ärzte, weil es eben hier als moderne Sklaverei bezeichnet wird und ja, also Ärzte durchaus auch immer wieder sehr unzufrieden sind mit der Situation, dass sie halt eben auch 3 Jahre bleiben müssen. Also wenn du die 3 Jahre deines Arbeitseinsatzes zum Beispiel nicht voll ableistest, dann werden bestimmte Gelder, die du während der Zeit auf einem Konto sparst, tatsächlich wieder in den Staat zurückgeführt. Das sind tatsächlich ganz harte Restriktionen. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor einer der attraktivsten Berufe für Kubanerinnen und Kubaner. Zum einen natürlich, weil sie Gelegenheit haben, ins Ausland zu kommen. Zum anderen aber auch, weil sie sich dadurch Ansprüche zum Beispiel auf einem Auto im Inland erwerben oder auch durch das gesparte Geld, auch wenn es viel weniger ist als das, was es sein sollte, zum Beispiel der Hauskauf möglich wird. Und das ist auch vor dem Hintergrund der jetzigen wirtschaftlichen Entwicklung nicht ganz unwichtig als sozusagen sozialer Faktor, weil, da werde ich auch gleich nochmal zu kommen, durch die selbstständigen Tätigen und den Privatsektor, der sich jetzt in den letzten Jahren halt stark entwickelt hat, entwickelt sich auch ein starkes soziales Gefälle. Und dieses soziale Gefälle verläuft eigentlich wieder wie vor der Revolution, so klassisch an den beiden Parametern Frau und Schwarz. Also, weil was vor allem daran liegt, oder auch damit zu erklären, ist, dass die Leute, die nach der Revolution geflohen sind, weil sie eben nicht hinter dem kommunistischen Regime standen, überwiegend natürlich sozusagen weißes Großbürgertum war, die sich dann überwiegend nach Miami abgesetzt haben. Und das sind dann natürlich auch diejenigen, die jetzt in zweiter und dritter Generation, nachdem sich die Lage wieder entspannt, dann ihren Verwandten vor Ort Geld zukommen lassen. Das heißt, den überwiegenden Zugang zu sogenannten Remessas, also Spenden von Verwandten aus dem Ausland, hat auch die weiße Bevölkerung vor Ort. Und genau, und vor dem Hintergrund, wenn ich halt keine Remessas habe, dann bietet mir aber das kubanische Bildungssystem eben die Möglichkeit, doch zu so einem hohen Beruf aufzusteigen und sozusagen mir selber Ansprüche zu erwerben und Geld zu haben, um ein Haus zu kaufen.
Kann man daraus ableiten, dass Schwarze vielleicht mehr Interesse an Bildungsaufstieg haben, weil es für die insgesamt schwerer ist mit dem sozialen Stand, was die Weißen vielleicht geschenkt kriegen durch ihre Angehörigen?
Das weiß ich nicht, ob man das... ich glaube, das würde zu weit gehen. Das, genau. Also im Prinzip herrscht ja eine tatsächlich wirklich sehr starke Gleichheit im Bildungssystem. Ja, also es hat jeder den Zugang, es haben alle die gleichen Möglichkeiten, es ist die Analphabetenrate geht wirklich gegen null. Aber auch da zeigt sich dann wieder sozusagen auch das Verwandtschaftsverhältnis zeigt, dass es doch eine Auswirkung hat. Also Leute, die eher aus Familien kommen, die Regierungsämter innehaben etc. Und auch das sind nach wie vor überwiegend Weiße, deren Kinder sind es auch diejenigen, die es eher aufs Internat schaffen und dann natürlich entsprechend bessere Studiengänge belegen können. Ja. Gibt es vielleicht bis dahin von euch Anmerkungen, Fragen?
Nochmal zu dieser Ärztegeschichte. Wenn sich aber jemand entscheidet, ins Ausland zu gehen, dann ist das freiwillig. Oder müssen die, wenn die studiert haben, zwangsweise dann sowas machen? Weil du sagtest, mit den 3 Jahren, wer die nicht komplett ableistet und so.
Nee, man kann sich sozusagen in so einen Pool eintragen lassen.
Das ist freiwillig.
Ja. Genau.
Also es gibt eine Sache, die nicht freiwillig ist, dass man nämlich nach dem Studium erstmal, ich habe vergessen, ob 1 oder 2 Jahre innerhalb Kubas in ländlichen Regionen so ein Art Hausarzt für so 100 Familien machen muss.
Ja, das ist der sogenannte Servicio Social. Genau. Das ist auch gleich für alle Leute. Das sind im Prinzip, also aus wirtschaftlicher Sicht sind das ja eigentlich nachgelagerte Studiengebühren, wenn man mal ehrlich ist. Das heißt, wenn man eben studiert hat, was kostenfrei ist, man kriegt auch ein ganz kleines Stipendium, was dann reicht, um mal Kopien zu machen, dann muss man 2 Jahre Sozialdienst ableisten. Das heißt, man macht im Prinzip die Tätigkeit, die man danach auch fortführen wird, kriegt aber noch mal weniger Geld. Und bei einem kubanischen Durchschnittsgehalt von $25, wie es momentan noch ist, dann nochmal die Hälfte davon, ist genau. Also es sind durchaus finanzielle, schwierige Situationen, mit denen man dann eben handeln muss. Genau, und darum geht es dann letztendlich auch in dem ersten Teil des Buches, der versucht, das Ganze eben in die aktuellen Reformprozesse so ein bisschen einzubetten und genau diese Frage der sozialen Ungleichheit, wie sich das in zukünftig voraussichtlich entwickeln wird, darüber sprechen eben auch Katrin Hansing und Uwe Optenhögel. Vielleicht kurz zu den beiden Personen. Uwe Optenhögel war lange Zeit der Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Karibik und leitet mittlerweile das Europabüro in Brüssel. Und Katrin Hansing forscht auch sehr lange schon zu Kuba und ist Associate Professorin an der New York University. Genau. Und ja, wie gesagt, also es geht vor allem darum, die Frage zu beantworten, wie kann jetzt eben diesem Prozess entgegengesteuert werden, dass die soziale Ungleichheit eben solche Dimensionen annimmt, dass das System in sich zusammenbricht. Und es ist tatsächlich schwierig. Ja, also ich sehe das aus eigener Erfahrung. Gerade eben dieser Privatsektor bietet ganz, ganz vielen Leuten die Möglichkeit, wirklich gutes Geld zu verdienen. Dadurch, dass es aber in der kubanischen Politik und Ideologie eigentlich immer noch so einen stiefmütterlichen Stellenwert einnimmt. Und also man muss es machen, weil es notwendig ist, aber offiziell erkennt man es eigentlich nicht an. Das führt aus meiner Sicht zu ganz, ganz starken Regulierungsproblemen. Also was wir momentan erleben, ist, dass der Arbeitsmarkt außerhalb des staatlichen Sektors in Kuba aus meiner Sicht schlimmere Arbeitsbedingungen hat, als wir das immer gerne irgendwie von den USA behaupten. Also es ist 12-Stunden-Schichten ohne gewerkschaftliche Vertretung, auch Frage der Sozialversicherung etc. ist da bis heute nicht geklärt. Und genau, es gibt halt keine Vertretungsmöglichkeiten, du hast oft eben nur Halbjahresverträge. Es ist objektiv erstmal toll, weil für einen jungen Universitätsabgänger ist es dadurch möglich, tatsächlich sein eigenes Lebensauskommen zu haben. Aber wenn man hier nicht, glaube ich, bald was macht, dann ja, fällt das sozusagen dann auch der Gesellschaft ein bisschen auf die Füße. Und das ist halt auch das, was ja immer so von Kubanerinnen selber immer kritisiert wird. Dass man hat das jetzt auch nach dem letzten Parteitag so ein bisschen zur Kenntnis genommen. Es fehlt immer so ein bisschen die Vision, so wird es gesagt. Also die jungen Leute sind absolut euphorisch und freuen sich darauf, dass jetzt endlich die USA kommen und sehen da drin auch so ein bisschen die Rettung, weil das die Leute sind, die jetzt auch einfach so ein bisschen das Reden ihrer Väter und Großväter satt haben, um es jetzt mal so ein bisschen salopp auszudrücken. Sozusagen, das ist in den Köpfen der jungen Leute einfach nicht präsent. Sie wollen ihr Smartphone haben, sie wollen halt eben auch einfach mal ins Café gehen können und sich was leisten können. Und die Leute, die momentan darauf warten, als Nächste jetzt sozusagen auch die Macht zu übernehmen, wenn Raúl und Fidel tatsächlich jetzt offiziell abgetreten sind, es ist so ein bisschen gar die Riege der Leute, die einfach schon sehr lange darauf wartet und alles so weiterlaufen lässt und politisch sozusagen auch ja nicht besonders für Veränderungen steht. Und da sehe ich eben die Gefahr, dass durch diese fehlende Vision, wo Kuba eigentlich selber hin möchte, die Wirtschaftsreform so ein bisschen die Revolution von innen heraus zerstören. Das ist auch das, was Fidel Castro 2006 noch zu Raúl gesagt hatte. Genau, die Einzigen, die Revolution zerstören können, das sind wir selber von innen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen das, was man auch gerade befürchten kann, aus meiner persönlichen Sicht.
Eine kurze Nachfrage, du sagtest Sozialversicherung. Würdest du noch was sagen dazu oder würde ich kurz nachfragen, was darunter fällt? Gesundheitsversorgung, Rente, Arbeitslosenversicherung, gibt es sowas? Oder?
Na, es gibt im Prinzip so eine Art Sozialrente, genau, also so eine Art Mindesteinkommen. Also es ist ungefähr so dem gleich, was man auch als Rentnerin oder Rentner erhält. Genau, also das sind die Sachen, die im Prinzip darunter fallen. Da hast du recht. Das wurde jetzt auch sozusagen ein neues System eingeführt 2006, um eben für den privaten Sektor da eben auch Einnahmequellen zu schaffen. Also weil das Problem ist auch, es gibt viele Leute, die arbeiten im Staatsdienst und sind gleichzeitig als selbstständig Tätige noch irgendwo mit ihrem Geschäft zugange. Und dadurch, dass du im Staatsdienst beschäftigt bist, bist du nicht verpflichtet, Sozialversicherung zu zahlen, weil du offiziell Staatsbedienstete bist. Das heißt aber automatisch, dass eben der private Sektor, wo die Umsätze erzielt werden, eigentlich nichts an den Gesundheitssektor zurückführt und dadurch natürlich auch ein Finanzierungsproblem entsteht. Genau, man hat dem versucht vorzubeugen, indem man 2006 diese Sozialversicherung einführte. Allerdings zeigen die Erfahrungen, und das kann ich auch durch meine eigene Forschung bestätigen, dass die Leute oftmals gar nicht zahlen, weil es auch viele Rentnerinnen und Rentner sind, die solche Tätigkeiten ausüben und damit aus dem System komplett rausfallen. Oder andere Wege finden, es nicht bezahlen zu müssen oder grundsätzlich den niedrigsten Betrag bezahlen. Also man hat da so eine kleine Spannbreite, man kann irgendwie, weiß nicht, zwischen 50 und 250 Peso wählen. Daran würde dann auch die spätere Rente bemessen werden. Und da ist es, glaube ich, an vielen Stellen noch ein Bewusstseinsproblem, dass die Leute, die selbstständig tätig sind, es ist auch das Gleiche wie mit der Steuermoral, die sich zeigt, dass sie sehr, sehr schlecht ist in dem Bereich, dass da einfach Aufklärungsarbeit fehlt. Also sowohl die Leute, die es verwalten, müssten besser darüber Bescheid wissen, um auch Aufklärung betreiben zu können, als auch diejenigen, die diese Tätigkeiten ausüben, sagen, sind sich ihrer sozialen Verantwortung in dem Gefüge oft nicht bewusst. Und aber das ist eben auch so.
Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, was findet da statt finanzmäßig? Muss ich einen Nachweis führen, dass ich eine Sozialversicherung habe? Nicht.
Du hast deinen Ausweis, deinen kubanischen Ausweis, mit dem gehst du ins Krankenhaus und wirst behandelt.
Okay.
Und es gibt eben keine Kontrollsysteme.
Und der Arzt, in dem Sinne. Wo bekommt der sein Gehalt her?
Der bekommt sein Gehalt direkt vom Gesundheitsministerium.
Der ist quasi Angestellter des Staates.
Ja.
Also es gibt nur Angestellte Ärzte des Staates, keine sonst wie operierenden, also operieren im Sinne von agieren.
Nee, also alle Ärzte sind Staatsbedienstete.
Alle Krankenhäuser, alle.
Ich glaube, ich habe in einer Statistik gegeben, das war zumindest 2011 so, dass es noch einen selbstständigen praktizierenden Arzt, ich glaube, in Bayamo gab. Das war allerdings, der ist nach der Revolution sozusagen, ist ihm die Lizenz nicht entzogen worden, aus welchen Gründen auch immer. Und der konnte tatsächlich bis 2011 noch als selbstständiger Arzt praktizieren. Aber das ist vermutlich eher so ein bisschen als historische, ja, weiß ich nicht, Vergessenheit oder so zu bewerten, dass man das, aber komplett, ansonsten ist es eben komplett über den Staat organisiert.
Dieser Leistungsübergang von Patient zu Arzt oder umgekehrt, je nachdem, der wird in Geld gedacht, oder? Weil du sagtest, man probiert Einnahmen zu bekommen darüber. Also der Staat sammelt irgendwo Geld ein und zweigt irgendwo Geld ab aus irgendeiner Art von Gelderzeugungsmaschine, wie auch immer die...
Nein, ich meine, es ist ein ganz, ganz normaler planwirtschaftlicher Haushalt. Es wird eben kalkuliert, wie viel voraussichtlich an Gesundheitskosten im folgenden Jahr.
Geld. Also es wird in Geld gedacht, dieser Übergang.
Ja, aber also zum Beispiel planen wir jetzt, keine Ahnung, 1 Milliarde für die Gesundheit ein. Es gibt aber viele subventionierte Produkte, die dann wiederum ja auch davon bezahlt werden. Das heißt, diese Rechnung ist nicht so ganz klar und stimmt auch nicht so ganz. Ja, also weil sozusagen nicht die tatsächlichen Geldwerte immer zugrunde gelegt werden. Und was wir jetzt einfach in der Zukunft erleben werden, ist, dass einfach Gelder, die über die privaten Sektoren nicht mehr dem Staat zu fließen, dass die langfristig im Gesundheitssektor fehlen werden. Also weil auch mit einer Überalterung der Gesellschaft zu rechnen ist. Momentan ist die Geburtenrate die niedrigste, glaube ich, seit Beginn der Revolution. Also weil auch einfach in den letzten Jahren nochmal viel Abwanderung stattgefunden hat. Und damit wird natürlich jetzt auch langfristig das Problem der Pflege in Kuba immer größer werden und Gesundheitskosten verursachen.
Einen Schritt zurück, also wenn du sagst, das Geld wird, also hat der Staat, der bezahlt die Ärzte, der bezahlt die Krankenhäuser. Ich muss nichts bezahlen, wenn ich da als Staatsbürger quasi mit meinem Ausweis, der so eine Art universeller auch Sozialversicherungsausweis ist. Ich bin Mitglied von Kuba und kann damit alles in Anspruch nehmen. Die Ärzte und die Krankenhäuser werden aber trotzdem bezahlt, wenn ihnen Geld gerechnet und das Geld wird irgendwoher genommen. Und da sagst du Steuern. Also das wird über Steuern abgezweigt. Woraus wird es abgezweigt?
Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt... Also
man muss das Geld, was man den Ärzten ja gibt, irgendwo herbekommen.
Ja gut, es ist ja ein komplett zentralistisches System. Also ich meine, du hast, weiß ich nicht, so um die rund 80 Milliarden jährlich zur Verfügung und die werden halt auf die unterschiedlichen Töpfe aufgeteilt und kommen aus unterschiedlichen Töpfen. Es lässt sich nicht genau nachvollziehen, wie viel Geld zum Beispiel aus dem Export von Ärzten genau in diesen Bereich fließen. Es lässt sich auch nicht sagen, wie viel des Geldes von dem Export von Ärzten beispielsweise dann wiederum in die Zuckerindustrie fließen. Das kannst du so eins zu eins nicht
das ist
sagen.
Binnenwährung. Also dieser Ärzteexport, das gibt ja Devisen dann. Und in der Binnenwährung, keine Ahnung, wie man das übersetzt, aber auch diese Binnenwährung müssen wir ja dann irgendwo herbekommen, wenn wir das in Geld denken. Und es müssen ja irgendwo abzweigen aus irgendeinem Prozess, der dieses Geld abwirft oder so erzeugt.
Ja, aus der staatlichen Produktion.
Die produziert ja kein Geld, die produziert ja einen Traktor oder Kartoffeln oder sowas. Und nicht Geld.
Aber die Leute bezahlen ja für Kartoffeln schon mal Geld. Also oder für Zigarren oder für sowas. Also das wird ja auch alles in der nationalen Währung abgerechnet.
Daher. Und da wird das abgezweigt quasi.
Ja.
Die Steuer. Und aber auch, dann müsste das ja den Privaten auch betreffen. Der dann da seine Kartoffeln und seinen privat produzierten Traktor verkauft quasi.
Ja gut, aber du bist ja, als wenn du nicht staatlich bedienstet bist, dann trägst du ja nichts zur staatlichen Produktivität bei, die dann wiederum das Gesundheitssystem finanziert. Du entziehst dich ja diesem Sektor, machst deinen eigenen Umsatz.
Also eine Umsatzsteuer gibt es auch nicht.
Doch.
Gut, aber dann wäre das ja gewährleistet. Aber ich will jetzt deinen Vortrag nicht stören, ich wollte es nur...
Nee, also schauen, wenn also ich mich jetzt unklar ausgedrückt, ich möchte den...
Was man denn quasi kostenlos wieder verteilt.
Kann ich da vielleicht einfach aus meiner DDR-Erfahrung was sagen? Naja, wir hatten einen staatlichen Sektor. Dazu gehörte eben auch die Produktion, Landwirtschaft, Industrie, Export... Und automatisch wurde ein Teil des Erlöses an den Staat abgeführt. Und der entschied dann aus dem großen Topf, wie was zu verteilen ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dieser private Sektor, der führt eben nichts in diesen großen Topf ab.
Oder eben sehr wenig. Also vielleicht höchstens 50% dessen, was er tatsächlich abführen sollte.
Also der Begriff Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer spielte bei uns eigentlich keine Rolle. Es ging einfach eine bestimmte Summe von den Erlösen in den großen Topf, egal wie man es genannt hat.
So, weil ich frage, ob das so organisiert ist,
schätze ich mal.
In der Weise.
So, irgendwie.
Gibt es von eurer Seite noch weitere Anmerkungen zu dieser Frage?
Aber vielleicht auch eine Frage in dem Zusammenhang. Ich meine, Kuba ist ja sehr stark auch in Venezuela gefördert worden, um solche Löcher zu stopfen. Jetzt ist ja Venezuela eigentlich auch weggefallen. Wird darüber schon nachgedacht?
Das konnte jetzt eben kurzfristig tatsächlich durch diese Aktion mit Brasilien kompensiert werden, wo sie eben gerade 10.000 Ärzte und PflegehelferInnen eben hingeschickt haben, weil Kuba auch weiß, dass sie langfristig oder wahrscheinlich mittelfristig eben nicht mehr auf diese Gelder zurückgreifen können. Eine andere Substitutionsstrategie, die hat mit dem Gesundheitssystem wenig zu tun, es ist eine neue Energiestrategie, die Kuba sich eben vor 2 Jahren auferlegt hat, dass man jetzt versucht, eben bis 2020, ich glaube 30% der kompletten Energieversorgung in Kuba auf erneuerbare Energien umzulegen, um sich von dem venezolanischen Öl eben unabhängig zu machen.
Wenn 10.000 ärztliches, pflegerisches Personal abgezogen wird, reißt das keine Löcher in der eigenen Versorgung?
Na, es gibt sozusagen, wie genau die Rechnung ist,
also,
das kann ich dir tatsächlich...
Also, dass man...
Also momentan, laut der aktuellen Literatur, liegt die Ärztedichte innerhalb Kubas, glaube ich, immer noch bei, ich glaube, 2,4 oder 1,8. Ja, so um die 2 Ärzte, ich glaube, pro 1000 Einwohner, was sehr gut ist. Ich glaube, in Deutschland liegt sie bei 3,6 und im lateinamerikanischen Durchschnitt, glaube ich, bei 0,4. Also... scheint es offensichtlich genügend Ressourcen zu geben. Ja, aus dem Bereich. Ja, also das wäre ehrlich gesagt von meiner Seite jetzt mal so ein grober Überblick über das, was ich jetzt zum Gesundheitssystem sagen kann. Vielleicht möchte von euch jemand auch noch aus Erfahrung was dazu beitragen. Ja?
Ich habe noch eine Frage, weil... Als ich im Dezember wurde gerade, was auch ein bisschen an deine Frage anschließt, war es gerade so, dass, also in Kuba herrscht seit einigen Jahren ja zumindest formal die Reisefreiheit, sodass jeder, der sich's leisten kann, das Land auch beliebig verlassen kann. Und die wurde gerade im letzten Dezember für Ärzte wieder zurückgenommen. In dem Sinne, dass es jetzt einen relativ komplizierten Bewerbungsprozess gibt, bis man das Land, die Erlaubnis kriegt, das Land zu verlassen, aus genau diesem Grund, weil sozusagen die Angst besteht, dass dadurch, dass viele auf diese Mission gehen, sozusagen diese, dass dann in die lokale Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Also ich glaube, das war damals eben ganz neu und niemand wusste, was das konkret bedeutet. Deswegen weiß ich nicht, ob du das vielleicht jetzt nochmal mitgekriegt hast, wie sich das entwickelt hat oder ob das sich jetzt konkret, also damals war das einfach so, dass es irgendwie...
Es ist definitiv ein Problem gewesen, ja, also es ist natürlich, es war...
Ich weiß nicht, was jetzt das bedeutet für die Leute, aber ich weiß noch genau diesen Tag, wo tatsächlich, das habe ich so noch nie erlebt, im Krankenhaus plötzlich alle mit dieser Granma, dass diese eine Zeitung da standen und diesen Leitartikel gelesen haben und irgendwie dachten, boah, jetzt ist irgendwas...
Zu spät.
Ja, genau, wirklich. Und an dem Tag kam dann auch so ein relativ hoher Parteikader in die sozusagen Morgenbesprechung und hat diese Maßnahme dann sehr genau erklärt. Relativ ungewohnt so für mich. Aber deswegen, und ich, das war wohl davor auch immer wieder in der Zeitung thematisiert, sozusagen, dass eventuell solche Lücken in der Versorgung auftreten können. Aber ich weiß nicht, also ich habe das selber, ich habe natürlich überhaupt keinen Vergleich, ich kann das gar nicht sagen, ob das wirklich so ist oder ob das nur ein subjektives Empfinden ist.
Genau, also ganz verboten ist es, glaube ich, meines Wissens nicht, aber eben ist dieses Prozedere durchaus erschwert worden. Mhm. Ja, also das ist so eine Maßnahme, wo ich auch finde, dass man eigentlich ganz gut diese pragmatische Politik von Raoul immer wieder sehen kann, wie sie auch genannt wird, den Raoulschen Pragmatismus im Gegensatz eben dem charismatischen Fidel. Er sprach ja auch immer davon, die Reformen sin prisa pero sin pausa durchzuführen, also ohne Hast, aber auch ohne Rast, also Stück für Stück. Und man merkt immer, es geht an einigen Stellen eben immer voran und an anderer Stelle geht es dann auch eben wieder einen Schritt zurück. Und im Prinzip ist es eigentlich eine ganz sinnvolle Vorgehensweise, um so wirtschaftliche und auch politische Reformen durchzusetzen. Also nach der Wende war es in den Ostblockstaaten ja durchaus anders und da wurden Reformen eben sehr schnell durchgesetzt. Das Problem ist aber, das, was außenrum passiert, dreht sich einfach viel, viel schneller. Und die Amerikaner, die jetzt versuchen, eben sich da auch den kubanischen Markt eben zu sichern, ja, also die sind eben schneller und da ist so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen den innenpolitischen Maßnahmen und sozusagen der Reaktion von außen, die auf jeden Fall auch immer wieder Probleme bringt. Ja,
ich hätte eine Frage.
Bitte.
Kann man da auch von der Korruption sprechen bezüglich der Medizin? Was ich meine, so auf der unteren Ebene, formal ist es kostenlos, aber um irgendwas zu beschleunigen oder den besseren Service zu gewährleisten.
Ja, auf diesen Aspekt bin ich jetzt tatsächlich nicht näher eingegangen, aber definitiv ist es auf der unteren Ebene so. Also prinzipiell ist die gesundheitliche Versorgung komplett kostenlos, allerdings eben haben natürlich auch die Ärzte mit dem recht geringen Einkommen, obwohl es letztes Jahr jetzt, glaube ich, quasi fast verdoppelt wurde, ist es immer noch sehr niedrig und bei den Preisen, die man zum Teil vor Ort hat, reicht es in der Regel eben nicht. Und daher sind Ärzte auch auf kleine Geschenke angewiesen oder hier mal eine Marmelade oder hier mal ein Hühnchen oder was auch immer. Und das macht natürlich was. Also es ist nicht so, dass du nicht behandelt wirst, wenn du kein Geschenk dabei hast, aber vielleicht kriegst du dann eben doch das Medikament, von dem es nur noch zwei Pakete gibt, wenn du halt ein Geschenk dabei hast. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ja.
Geht das da nur um Geschenke oder auch Geldzahlung? Also
ach, ich glaube, das hängt ganz davon ab, was du kannst, ne? Also mal so, mal so. Also
die Korruption halt bisher nur so mit Geld. Deswegen
das ist ja
gut, das sind ja dann geldwerte Geschenke, ne? Also wenn du jetzt tatsächlich gerade dringend was brauchst, um irgendwie dein Auto zu reparieren und der Patient weiß das und dann bringt er dir halt irgendwie das Ersatzteil vorbei, weil er weiß, wo er das findet, dann wirst du sicherlich schneller behandelt. Also weil gerade ja auch Ersatzteilfragen und so, ne? Jeder ist halt immer so ein bisschen darauf angewiesen, auch erfinderisch zu werden. Ja, und das zu nutzen, was eben da ist. Also es sind auf jeden Fall alltägliche Probleme, die man im Gesundheitssystem findet. Und das darf man auch nicht kleinreden. Aber wie gesagt, im internationalen Vergleich muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass Kuba da nach wie vor eben eine Spitzenreiterrolle übernimmt. Und auch nicht ohne Grund gibt es viele lateinamerikanische Länder, inklusive afrikanischer Länder, die ihr komplettes medizinisches Personal in Kuba ausbilden lassen. Also, wie heißt sie? Die ELAM, glaube ich. Ist es da, wo du auch warst? Das ist die Escuela Internacional de Medicina und an der werden, glaube ich, im Schnitt immer 2000 Studierende hat, die im Durchschnitt genau aus allen möglichen Ländern und zunehmend tatsächlich für Leute aus den USA. Aktuell sind 100 der 2000 Studierenden dort US-AmerikanerInnen, weil die Studiengebühren im eigenen Land so hoch sind und sie dadurch aber die Möglichkeit haben, doch ihrem Traumberuf nachzugehen.
Mhm. Angenommen, ich bin jetzt als Touristin in Kuba und werde krank. Kostet das dann, wenn man sich als Touristin in Kuba behandeln lässt, exorbitant viel? Also weil von da könnten wir dann auch sozusagen Geld für die eigene Bevölkerung irgendwie. Also das machen die, habe ich ja gehört. Also es gibt ja irgendwie zwei Währungen.
Genau, genau.
Und ich habe gehört, dass es halt oft so ist, dass die Touris dann, sag ich jetzt mal, voll ausgebeutet werden dann und für die KubanerInnen dann aber trotzdem das billig bleibt.
Genau, so. Genau. Also es gibt ein sogenanntes Ausländerkrankenhaus in Havanna und auch in anderen großen Städten und wenn du krank bist, dann gehst du dahin. Und aber trotzdem, die Preise sind ein Witz. Also wenn du da auch Antibiotika, also du kriegst selten Antibiotika, das ist auch vielleicht nochmal so also aus persönlicher Erfahrung. Wir hatten ja den Satz von José Martí sozusagen, dass Medizin nicht ist zu heilen, sondern vorzubeugen. Also vielleicht natürlich auch dem Mangel geschuldet, aber so der Umgang mit Medikamenten im Allgemeinen finde ich in Kuba wesentlich verantwortungsbewusster, als man das hierzulande eben manchmal so vorfindet. Und die Preise sind aber tatsächlich extrem günstig. Das ist ein Thema, was nicht in dem Buch vorkommt, leider, was aber bestimmt bald zum Thema wird, weil ich auch weiß, dass es eben im Gesundheitsministerium diskutiert wird, ist sozusagen Gesundheitsreisen für Touristen anzubieten. Da gibt es jetzt einfach noch nationale Restriktionen, weil das aufgrund der Gesetze eben nicht so ohne weiteres möglich ist. Ja, also sozusagen dann noch verschiedene Gesetze jetzt erst erlassen werden müssten, aber das ist auf jeden Fall was, wo Kuba auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine neue Rolle einnehmen möchte, um auch eben mehr Devisen einzuspielen. So als kleine Ausfallstrategie, wenn es dann mit den Ärzten nicht mehr klappt. Bitteschön.
Ich habe eine Nachfrage aber zu den Antibiotika. Du meinst, dass sozusagen da relativ wenig eingesetzt wird? Gibt es so Statistiken und Studien über Erregerspektrum und so multiresistente Erreger, ob es die auch weniger gibt in Bezug auf sozusagen resistente Bakterienstämme, weil das ja in Europa sozusagen und auch in den USA ein Riesenproblem ist, dass halt Antibiotika so breit und so schnell halt eingesetzt werden, dass es immer mehr Resistenzen gibt und halt auch diese multiresistenten Bakterien, die dann halt extrem gefährlich sind. Gibt es da irgendwelche Studien da, dass es in Kuba geringer ist?
Also es gibt auf jeden Fall Resistenzen allgemein, ja. Ich meine, da hoffe ich, dass du jetzt irgendwie noch was zu beitragen kannst. Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, dass es definitiv weniger ist, das Problem mit den multiresistenten Keimen, was vielleicht auch allgemein so ein bisschen an der Ausstattungssituation liegt.
Also
aber ich habe da auch keine Zahlen zu.
Deswegen, das Entscheidende ist aber, glaube ich, ich nehme auch an, es gibt wenig Studien. Ich denke, dass auf jeden Fall auch weniger Resistenztestungen und sowas gemacht wird. Und gerade solche multiresistenten Keime sind ja häufig ein Problem der sozusagen der High-End-Medizin auf Intensivstationen und sowas. Und da muss man schon sagen, dass natürlich Kuba gilt als sehr gutes Gesundheitssystem, aber vor allem auch, weil es sozusagen sehr breit ein gutes Gesundheitssystem ist. Und sozusagen die absolute Spitzenversorgung, sozusagen, wo es halt so sehr teuer ist, so mehrere 10.000 Euro am Tag, die ist natürlich vielleicht gar nicht so, also die ist gar nicht so sozusagen so ausgebaut. Und die gibt es an ganz wenigen Städten oder Stellen. In Havanna gibt es das natürlich zum Teil, aber halt, sobald man auf dem Land ist, ist es schon sehr fragwürdig, ob man überhaupt den richtigen Zugang sozusagen, also ob man überhaupt rechtzeitig in das Krankenhaus sozusagen kann. Und deswegen, glaube ich, dass da das Bewusstsein, weiß ich nicht, ob das so dafür da ist. Also insbesondere halt auch, ich habe zum Beispiel selten erlebt, also alleine um sowas ja zu machen, ganz technisch, musst du dann eine Blutkultur abnehmen, musst das ins Labor und so weiter, und das ist sehr viel seltener gemacht worden.
Vielleicht noch ganz kurz ergänzend zu dem, was du gesagt hast, dass ob man rechtzeitig ins Krankenhaus kommt. Es stimmt halt, dass genau spezialisierte Kliniken eben eher in der Stadt zu finden sind. Aber ich glaube, 2006 wurde das Ganze abgeschlossen, konnte erreicht werden, dass wirklich im Prinzip jeder Zugang zu den notwendigsten medizinischen Maßnahmen hat, und zwar das in kürzester Zeit. Also es gibt dieses Poliklinikenprinzip und es gibt fast in jedem Dorf, also mit irgendwie 10 Einwohnern gibt es im Prinzip irgendwie so eine Art Poliklinik, und das ist schon sehr beachtlich. Ja.
Sind da diese Polikliniken auch sozusagen so angelehnt an das DDR-Modell? Weil da gibt es ja sozusagen gerade in Berlin auch und in Hamburg gerade zwei Projekte, die da so ein bisschen versuchen, in dieselbe Richtung zu gehen. Also die Poliklinik-Initiative in Hamburg und das Gesundheitskollektiv in Berlin. Die machen ja sowas, die wollen halt auch so eine, die lehnen sich so ein bisschen an dieses Poliklinikmodell aus der DDR, was ja jetzt so ein bisschen diese MVZs, nicht, dass sie jetzt so ein DDR-Modell übernehmen, aber in eine ähnliche Richtung gehen, wo die Ärztinnen und Ärzte halt Angestellte in dieser Praxis sind und halt trotzdem größer sind als eine, als so eine, also der MVZ ist ja mehr als eine Gemeinschaftspraxis, aber halt auch noch kein Krankenhaus, irgendwie so ein bisschen was dazwischen. Deswegen wollte ich fragen, was in Kuba unter einer Poliklinik verstanden wird.
Naja, also auf jeden Fall, dass du eben einen Allgemeinmediziner hast, in der Regel auf jeden Fall noch einen Zahnarzt dabei und vielleicht noch ein oder zwei Spezialisten. Ich glaube, dass es in der Breite dann doch recht beschränkt ist. Also ich meine, es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele dieser Polikliniken. Also natürlich sind da irgendwie natürliche Kapazitäten erreicht. Ich glaube, im Durchschnitt arbeiten in einer Poliklinik 3,6 Ärzte oder so.
Okay.
Ja. Also da ist die Spezialisierung sicherlich nicht so in der Breite. Ja. Ja, also von meiner Seite aus war es das jetzt eigentlich. Also jedenfalls jetzt erstmal so zum Buch und zu den einzelnen Inhalten. Vielleicht kann ich noch zusammenfassend dazu sagen. Also die Artikel sind halt aus sehr unterschiedlichen Perspektiven geschrieben und eben haben auch ganz unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, dass es aber eben auch die Qualität des Buches ist oder die Qualität des Buches ausmacht, weil wir eben ganz viele verschiedene Ansätze eben mit reinbringen konnten, und der Vorteil eben auch noch dabei ist, dass viele Leute an dem Buch mitgeschrieben haben, die wirklich regelmäßig vor Ort waren oder es auch sind und daher tatsächlich einen Einblick haben in die Verhältnisse vor Ort. Genau, und sich intensiv mit ihren Themen auseinandersetzen konnten. Dadurch kriegt man insgesamt, finde ich, eben einen sehr schönen Überblick über das, was das kubanische Gesundheitssystem bietet, aber auch, wo eben Probleme des kubanischen Gesundheitssystems liegen.
vielen Dank für deinen Vortrag und für die Diskussion.
Also. Also wenn es noch Fragen gibt, ich bin auch noch einen Moment hier und würde mich natürlich freuen, wenn die eine oder der andere das Buch auch kauft. Ja, und vielen Dank, dass ihr da wart.